Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat?
Ding.
Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Ich habe 500 Interviews mit den besten Finanzexperten geführt. Das habe ich gelernt. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit Real Talk. Ihr kennt dieses Setting, ich plaudere aus dem Nähkästchen und habe mir extra hier meinen Real Talk Hoodie angezogen. Lasst mir doch gerne mal eine Schelle, einen Daumen nach oben für den Algorithmus da. Und heute gibt's sehr spannenden Content, denn ich habe mich mal sehr lange hingesetzt und wirklich mal aufgeschrieben, was habe ich eigentlich gelernt die letzten Jahre, was waren die besten, wichtigsten Erkenntnisse aus mehr als 500 Interviews mit den besten Experten. Und selbst auf meinem Kanal sind es mittlerweile, wenn wir hier mal drauf schauen, schon 140 Folgen fast in der Rubrik Interview. Und ich bin ja schon sehr lange Finanzjournalist, also da ist einiges zusammengekommen und das schauen wir uns heute mal genauer. Natürlich können wir heute nicht alles besprechen. Sehr viel daraus ist natürlich auch eingeflossen in mein brandneues E-Book. 50 Denkfehler, die dich arm machen und wie du bessere finanzielle Entscheidungen triffst. Das kannst du dir jetzt völlig gratis downloaden. Link dazu findest du unten in der Beschreibung und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wir starten gleich durch mit den Erkenntnissen. Schauen wir vielleicht mal auf die Hall of Fame, die wichtigsten Experten meiner Laufbahn in den letzten Jahren, von denen ich am meisten gelernt habe. Und da blicken wir doch hier mal drauf. Natürlich Dr. Andreas Beck, auch Jens Erhardt, Bert Flossbach, Philipp Vornran, Ken Fischer, auch wirklich sehr inspirierend. Da habe ich sehr viel gelernt, auch gerade aus seinen Büchern. Natürlich auch Gerd Kommer und auch einer meiner Lieblinge, Dr. Markus Elsässer. Heute sind natürlich auch vielleicht noch ein paar andere Sachen eingeflossen aus anderen Büchern, aus Podcasts, eigene Erfahrung natürlich. Also das vermischt sich alles ein bisschen. Ich werde aber natürlich versuchen, das immer auch den Experten etwas zuzuordnen. Und da starten wir doch gleich mal durch. Und wir fangen mal langsam und einfach an. Aber man kann es nicht oft genug sagen. Zuletzt habe ich diesen Satz von Philipp Vornran gehört. Ja, ein Depotauszug sollte am besten auf eine Seite passen. Und die meisten Experten plädieren dafür, dass ein Depot möglichst einfach sein sollte. Niemand braucht 500 verschiedene Produkte. Niemand braucht 300-400 verschiedene Aktien und auch nicht 30 oder 40 ETFs. Ein Depot sollte am besten einfach strukturiert sein und auch die einfachsten Strategien sind im Zweifel die besten. Machen wir weiter mit einem Klassiker, den man aber auch nicht oft genug wiederholen kann. Den habe ich zuletzt von Thorsten Henz gehört. Professor Henz war vor kurzem auf meinem Kanal zu Gast. Und zwar ist es der Klassiker, was Anleger immer falsch machen. Sie verkaufen die Gewinner und behalten die Verlierer. Also das Unkraut sollte man eigentlich rausreißen und nicht die Rosen, aber viele machen das einfach immer wieder falsch. Und was ist dabei der Denkfehler? Man schaut auf eine Aktie, die ist, sagen wir mal, sehr gut gelaufen und dann denkt man sich, die kann jetzt eigentlich nicht mehr steigen. Ich nehme lieber mal die Gewinne mit. Man schaut also auf die Vergangenheit, aber die Vergangenheit einer Aktie ist eigentlich relativ egal. Es zählt natürlich die Zukunft. Und nur weil eine Aktie gestiegen ist, heißt das ja nicht, dass sie nicht weiter steigen kann, wenn die Gewinne sprudeln. Genauso ist es ein Schmarrn, wenn eine Aktie stark gefallen ist, dass sie dann wieder steigen muss. Das ist natürlich auch ein klassischer Denkfehler, wenn das Geschäftsmodell hinten und vorne nicht funktioniert. Tatsächlich habe ich mir bei der Recherche und Vorbereitung für dieses Video auch viele alte Interviews angeschaut. Das ist auch oft sehr erhellend. Und Philipp Vornran hat da einen schönen Satz gesagt. Er hat die Weisheit zitiert: An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Dann hat er das vollendet mit, das ist der dümmste Satz überhaupt. Ja, Gewinnmitnahmen tun natürlich so gesehen nicht weh, aber wenn man gute Aktien einfach ständig verkauft, dann ist das gerade natürlich langfristig ein großes Risiko. Und wenn man wirklich über Jahre, Jahrzehnte Rendite machen will, wenn man mitwachsen will mit den Unternehmen, ja, dann sind Gewinnmitnahmen natürlich im Zweifel keine gute Idee. Kommen wir zu Dr. Markus Elsässer und der hat mich auch geprägt mit einem Statement: Es gibt kein Halten bei Aktien. Entweder kaufe ich die Aktie nochmal, auch wenn ich sie schon habe, dann halte ich sie zwar, aber ich muss mich entscheiden. Ja, würde ich sie nochmal kaufen? Entweder ja oder wenn nicht, dann ist es eigentlich ein Verkaufen und das finde ich auch eine sehr gute Herangehensweise, denn viele haben einfach Depotleichen. Also die haben Aktien schon seit 5 oder 10 Jahren im Depot, sind da vielleicht im Minus, warten bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, irgendwann, wenn ich mal wieder bei Break-Even bin, wenn ich mal wieder bei Null bin oder wenn ich meinen Verlust vielleicht ein bisschen reduziert habe, dann verkaufe ich die Aktie. Das ist natürlich auch ein Fehler und das ist vielleicht der Kernfehler, dass Investoren, Anleger, ja, 20 Jahre auf irgendwelchen schlechten Fonds oder Aktien sitzen, weil sie einfach denken, ja, ich will jetzt nicht mit Verlust verkaufen. Und dieses Geld ist natürlich gebunden, gefesselt. Könnte schon seit 10 Jahren vielleicht in guten Aktien, ETFs oder in Bitcoin oder sonst was stecken. Und das ist natürlich auch sehr, sehr gefährlich. Also es gibt kein Halten, Leute. Wenn eine schlechte Aktie in eurem Depot ist, dann muss die im Zweifel raus, auch wenn ihr 20% oder 30% im Minus seid. Ja, wir Anleger, und das ist ein klassischer Denkfehler, dem wir alle unterliegen, wir sind einfach besessen vom Rückspiegel. Wir schauen in die Vergangenheit und vor allem natürlich in die jüngste Vergangenheit und das ist ein großes Problem. Dazu eine ganz kurze Anekdote, ein Video aus dem Dezember 2017, ein Interview, da war ich auch anwesend und da wurde die Frage gestellt, ja, wir sehen viele Allzeithochs gerade, investiert nur noch das Stupid Money, Dezember 2017. Jetzt sind wir fast 7 Jahre weiter und wir wissen, ja, damals zu verkaufen wegen Allzeithochs und solchen Ängsten wäre jetzt keine unbedingt so gute Idee gewesen, aber das zeigt mal wieder, damals, klar, es war normal, man hat die Allzeithochs, also vielleicht ganz gut gelaufen und man denkt sich, Mensch, jetzt müsste man eigentlich mal verkaufen. Und Dr. Jens Erhardt, ja, der hat auch einen Satz gesagt, den ich nie vergessen werde. Trends gehen oft viel länger, als man denkt. Und das ist eben auch wichtig, erstens langfristige Trends darauf zu setzen. Nicht ständig hier, gestern ist das passiert, morgen passiert vielleicht das. Also das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr wichtige Herangehensweise, gerade wenn man langfristig und strategisch investiert. Und jetzt kommen wir schon zu einem entscheidenden Learning. Es geht ja viel um Bewertungen und es gibt ständig Schlagzeilen. Wir bekommen den Indikator, der ist zu hoch und die Bewertung ist über dem Durchschnitt und so weiter und so fort. Und man muss eben als Anleger eins lernen, Bewertung ist relativ und Bewertung kann sich über Nacht auf den Kopf stellen. Positiv, negativ. Zum Beispiel haben wir das auch auf diesem Kanal schon oft besprochen. Wenn sich zum Beispiel die Inflation verändert, also wenn wir von einer Inflation von 6% auf 2% runterfallen, dann ist eine Bewertung auf einmal ganz anders, was natürlich auch die Zinsen betrifft, generell was am Markt passiert oder wenn die Gewinne einbrechen der Unternehmen. Wenn man in eine Rezession, in eine Wirtschaftskrise kommt, dann kann die Bewertung natürlich über Nacht ganz, ganz düster aussehen. Andreas Beck sagt das immer sehr schön, das Glas ist eigentlich immer halb leer und halb voll, weil wir natürlich die Zukunft nicht kennen und das, was ja die Kurse beeinflusst. Und Ken Fischer hat das auch mal in einem Gespräch mit mir sehr schön gesagt. Bewertung sagt niemals voraus, wo sich die Märkte in den kommenden Jahren hinbewegen werden. Also Bewertung ist natürlich langfristig schon etwas, was aussagekräftig ist, aber es ist jetzt kurzfristig kein Prognoseinstrument. Also wenn die Bewertung gerade über dem Durchschnitt liegt, heißt das nicht, dass es jetzt automatisch in den kommenden Wochen, Monaten oder sogar Jahren runtergehen muss. Also Bewertung ist ja auf jeden Fall gefährlich und immer relativ. Und darauf gerade kurzfristig eine Anlagestrategie aufzubauen, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall gefährlich. Kommen wir nochmal zu Philipp vorn dran. Dazu eine kleine Anekdote. Das ist jetzt schon viele, viele Jahre her. Da war ich mal bei so einem Roundtable. Da waren gestandene Finanzprofis wie eben vorn dran dabei und auch ja, gestandene Finanzjournalisten. Und da wurde dann die Frage gestellt, ah, hier, das ist doch gerade hier ein günstiger Markt. Zum Beispiel, wenn man aufs KGV schaut, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von Deutschland zum Beispiel oder von dem Markt, der ist doch günstiger als der Markt, ob das jetzt der günstigste der Welt sei. Und da hat Philipp vorn dran das schön auf den Punkt gebracht. Oder meinen Sie diese Frage ernst? Und das ist auch sehr wichtig, wenn man auf Bewertung schaut. Man muss auch sehr aufpassen, dass man Dinge nicht vergleicht, Äpfel mit Birnen vor allem. Also wenn man Branchen zum Beispiel miteinander vergleicht. Zum Beispiel die Branche ist gerade günstig, die ist teuer, deswegen kaufe ich die Branche. Da kann man natürlich Glück haben, aber solche Vergleiche sind natürlich dann erstmal innerhalb einer Branche sinnvoller. Auch Länder. Natürlich, langfristig kann ich mir mal anschauen, welche Länder sind günstig bewertet und das ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Aber jetzt zu sagen, ich verkaufe alle US-Aktien und packe die jetzt zum Beispiel in deutsche Aktien, weil Deutschland ist jetzt historisch günstig bewertet, das ist auch immer sehr, sehr schwierig und diese Vergleiche hinken auch, weil ein Unternehmen ist in einem bestimmten Land lokiert, zum Beispiel in Deutschland, macht aber vielleicht seine Umsätze in den USA zu 80% oder in China, dann kaufe ich in Wahrheit vielleicht eine chinesische Aktie. Also das sind sehr viele Fallstricke und da einfach irgendwo drauf zu gucken, ach hier, Deutschland ist günstig oder Chemie ist günstig, ja, das hat mit einer Anlagestrategie auch eher weniger zu tun. Und dann kommen wir nochmal zur Bewertung und wie sie eben relativ ist und wie sie sich schnell ändern kann. Und jetzt schauen wir auf die Zinsen. Die liegen ja gerade in den USA noch deutlich über 5%, werden wahrscheinlich bald fallen. Und jetzt nehmen wir mal an, die sind in 2 Jahren wieder bei 3 oder vielleicht sogar 2%, dann wird natürlich die Bewertung, die aktuelle des Aktienmarkts auch auf einmal ganz anders aussehen. Denn wenn wir dann mal das KGV von Anleihen berechnen mit zum Beispiel 2%, wenn man das dann auf den Kopf stellt, ja, dann sieht man auch relativ schnell, selbst ein KGV für den US-Aktienmarkt von 20 oder 21 ist dann vielleicht verhältnismäßig gar nicht mal mehr so teuer. Und zum Thema Bewertung muss ich natürlich auch Gerd Kommer noch anführen, der das auch immer sehr schön erklärt, wenn wir auf die Hypes schauen und auf die Allzeithochs und auf die angeblich so hohe Bewertung. Gerd Kommer geht dann immer einen schönen Weg und sagt, ja, wir schauen immer auf vielleicht Nvidia, vielleicht schauen wir auch auf US-Aktien oder Tech-Aktien, aber der globale Aktienmarkt, also wenn ich mich denen angucke, der ist selten überbewertet und das ist, glaube ich, auch wichtig, immer das zu betrachten. Natürlich kannst du mal manche Aktien zerlegen oder vielleicht auch einen Index, aber global gesehen, das ist, glaube ich, auch immer eine wichtige Perspektive, gerade für ETF-Anleger. Und auch, dass sich Bewertung über Jahrzehnte sogar verändern kann. Das habe ich auch in mein zweites Buch zum Beispiel reingeschrieben. Da gibt es sehr interessantes Research, dass man auch sieht, dass sich Bewertung tatsächlich über Jahrzehnte immer so ein bisschen nach oben bewegt hat. Gerd hat da auch mal was Spannendes angeführt, dass sogar Bilanzierung da eine Rolle spielt, dass zum Beispiel heute eine leicht höhere Bewertung gerechtfertigt ist als vor ein paar Jahrzehnten. Also diese Vergleiche heute mit den 1930er Jahren, das ist dann vielleicht manchmal auch etwas schwierig. Kommen wir zu Ken Fischer, also der hat mich wirklich auch sehr geprägt und ich kann seine Bücher wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe auch schon mehrmals persönlich mit ihm gesprochen, also ich finde ihn wirklich faszinierend. Ein schöner Satz, gerade weil er so griffig ist, die Börse ist kein Teddybär, das rufe ich mir auch in Erinnerung, gerade wenn es mal nicht so gut läuft. Also Anleger, die nur kaufen, wenn die Sonne scheint, die nur immer auf Allzeithoch kaufen und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag warten, irgendwann, wenn es keine Probleme und keine Risiken mehr gibt, dann investiere ich. Ja, den Tag wirst du im Zweifel nie erleben oder du wirst halt dann irgendwann wirklich vielleicht auf dem ultimativen Hoch kaufen. Also das ist auch ein wichtiger Satz. Die Börse ist kein Teddybär. Schreibt euch das am besten über euren Börsenschreibtisch oder wo auch immer ihr es seht. Auch ein sehr schöner Satz von Ken Fischer, worüber die Menschen am meisten reden, was sie am meisten fürchten. Das muss man oft als Anleger am wenigsten fürchten. Warum? Ja, weil es eben erstens dann keine böse Überraschung mehr ist, weil es vielleicht auch schon im Zweifel eingepreist ist. Also es sind ja oft die Dinge, die uns dann aus der Bahn werfen, mit denen wir eben nicht rechnen. Hat man ja auch zum Beispiel schön dann gesehen anhand der Pandemie, die so natürlich auch keiner hat kommen sehen. Und auch sehr wichtig, den Satz habe ich mir tatsächlich schon rausgesucht vor dem 5. August, bevor es ja richtig runterging. Und zwar, Wohler heißt nicht, von Ken Fischer, dass es schlimm werden muss. Eine Person schreit Feuer, alle rennen aus dem Kino. Das heißt aber nicht, dass die Leute dann vielleicht nicht doch wieder zurückkommen, weil sie den Film zu Ende schauen wollen. Also Wohler kann zwischendurch mal hochschießen, es kann auch eine heftige Korrektur geben. Das muss aber noch lange nicht heißen, dass es den ultimativen Crash gibt und das muss auch lange nicht heißen, dass es die nächsten Monate und Jahre schlecht läuft. Jetzt kommen wir zu einem US-Klassiker und zwar Peter Lynch. Mit dem habe ich leider in meiner Karriere noch nicht gesprochen, aber ein sehr schöner Satz von ihm. Ja, wenn du einen Unternehmensbericht gelesen hast, dann hast du im Zweifel schon mehr gemacht als die meisten an der Wall Street und da kommt jetzt sehr interessante Erkenntnis dazu von Dr. Andreas Beck und von Professor Hens und zwar wirklich beeindruckendes Research, wenn man sich einfach mal den Kapitalmarkt anschaut. Denn wir glauben ja immer noch, wir leben da in einer Blase, wo wirklich jeder hier am Schreibtisch sitzt und mit spitzen Bleistift rechnet und jetzt sagt, Mensch, das Unternehmen, das ist um 10% unterbewertet, weil ich das komplett durchgerechnet habe. Ich habe komplett alles diskontiert für die nächsten 20 Jahre, habe für Coca-Cola oder welches Unternehmen auch immer, Nvidia, habe ich alle Jahre aufgelistet, habe den Umsatz geschätzt, habe wirklich alles berechnet. Fundamentalanalyse, ja, da meint man, das machen viele. Ja, es machen halt dann doch nicht so viele, es machen sogar sehr, sehr wenige. Und das hat Andreas Beck vor kurzem auf meinem Kanal nochmal erklärt. Er hat mir das aber schon auch vor einigen Jahren erklärt, wie das läuft. Und zwar gibt es natürlich diese Fundamentalisten, diese Fundamentalanalyse-Betreiber, also die wirklich mit spitzem Bleistift rechnen. Aber es gibt eben auch sehr viele, die das nicht machen. Bestes Beispiel sind ETFs, die ja sozusagen auch Trendfolger sind. Denn was machen ETFs? Die gewichten das am meisten, was am meisten Marktkapitalisierung hat. Das heißt, wenn eine Aktie gut läuft, dann bekommt sie mehr Gewicht in einem Index. Und das nennt Andreas Beck immer die Chartisten. Also nicht, dass die Chartanalyse unbedingt betreiben, sondern dass sie eben auf Momentum gehen. Zum Beispiel, wenn eine Aktie gut läuft, wie gesagt, ETFs, es gibt viele Momentumstrategien. Wir haben diese ganzen Quantfonds, diese systemischen Fonds, wie gesagt, die richten sich an gewissen Kenngrößen aus und betreiben jetzt keine Fundamentalanalyse. Und wenn dann eben mal ein Markt, ein Index oder generell eine Aktie in einem guten Trend ist und sich aufwärts bewegt, dann ist das eben etwas, worauf viele Anleger anspringen. Und ganz am Ende, da kommen dann noch ja die Noise Trader, wie Andreas die nennt. Also das sind dann die ganz Wilden, die lesen halt irgendwas in der Zeitung, gucken YouTube-Video. Ja, der typische Anleger, der halt einfach zu spät mitbekommt im Zweifel und dann vielleicht ganz spät einsteigt, also wenn der Hype gerade auf dem Gipfel ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich mal bewusst zu machen, wie läuft Börse eigentlich? Also zu glauben, es ist alles immer rational und alle entscheiden anhand von irgendwelchen Zahlen, das ist auch ja nicht so ganz richtig. Dann schieben wir mal eine sehr wichtige Erkenntnis von Professor Rieck ein, auch einer meiner Favoriten. Da geht es nicht immer um Anlegen, Investieren, aber da kann man sehr viel transferieren und auch ja, diese Erkenntnisse haben mir auch sehr weitergeholfen. Und zwar hat er auch ein spannendes Buch geschrieben über die Selbstüberlistung und zwar über die sogenannten falschen Sollwerte. Das ist, glaube ich, generell fürs Leben wichtig, aber auch als Anleger, dass wir eben gewisse Werkseinstellungen in unserem Hirn haben, die vielleicht auch durch Erziehung, durch Gewohnheit kommen. Der Klassiker ist, wir haben in unserem Hirn drin, schmeiß nichts weg, iss auf, was ja grundsätzlich auch mal richtig und verständlich ist. Es ist aber nicht so gut, wenn ich mir jetzt ein Essen kaufe und esse das dann auf, obwohl mir eigentlich nach der Hälfte schon schlecht ist. Das ist irrational. Was bringt uns das? Also ich stopfe mir das dann rein. Das ist so ein Klassiker für falscher Sollwert. Und das ist, glaube ich, generell wichtig, das auch aufs Investieren übertragen zu können, dass man sich immer wieder checkt, was habe ich da für Glaubenssätze, was habe ich vielleicht für ja, Werkseinstellungen. Wenn das und das passiert, dann mache ich vielleicht das. Klassiker ist, ja, der Anleger, der dann auf dem Tief verkauft, weil er die Buchse voll hat und dann auf dem Hoch, wenn er seinen Teddybär endlich wieder nicht in der Angst hat, sondern im Arm hat, dann kauft er wieder. Das wäre jetzt mal ja, so ein Beispiel dafür. Und wichtig ist ja auch das Durchziehen. Also ein ETF-Sparplan ist super, aber er ist halt nur so gut, wie ich ihn durchziehe. Also wenn ich einen ETF-Sparplan mir einrichte und ja, ziehe ein halbes Jahr durch oder ein Jahr, dann wird es mir nicht viel bringen. Ja, auf dem Tief verkaufen, das passiert vielen immer wieder. Oder was heißt auf dem Tief, sagen wir mal, ins Fallen rein verkaufen, statt dann vielleicht auch mal das Gegenteil zu machen und nachzukaufen. Zuletzt beim Dip war es ja auch keine so schlechte Idee. Oder auch im ja, Corona-Crash damals im März 2020. Das war auch damals ja, faszinierend, als man selber so gemerkt hat, ja, okay, jetzt ist vielleicht wirklich dann irgendwann der komplett freie Fall da. Dass man dann auch seine Werkseinstellungen überprüft und sagt, ja, es kann jetzt richtig an die Wand gehen, es kann jetzt richtig schief gehen, aber das sind oft die Momente und da erinnere ich mich auch an Philipp Vondran damals im Jahr 2020. Also wenn du dir eigentlich wünschst, dass es sogar jetzt noch weiter fällt, um dann so richtig, richtig, richtig günstig zu kaufen, das ist oft ein guter Indikator dafür, dass es schon relativ weit gefallen ist und dass man eigentlich mal nachkaufen sollte. Und ich erinnere mich auch, vielleicht eines der spektakulärsten Interviews war auch ein riesiger Erfolg damals im Herbst 2022, als wir gerade in Deutschland noch Angst hatten vor dem Winter, vor dem möglichen Blackout, als es wirklich so richtig Krisenstimmung war und auch an der Börse natürlich ein richtig hartes Jahr 2022, zwischendurch vor allem in den Sommermonaten mit Hans A. Bernecker, damals wirklich auch eine Legende, der damals auch cool geblieben ist, der damals gesagt hat, wer jetzt investiert, der wird in 2 Jahren dicke Gewinne haben und der einfach ja sowas von erfahren war, sowas von ruhig geblieben ist und auch gesagt hat, ach, die Deutschen, die kriegen das auch hin, die sind leidensfähig und das sind dann auch immer so Dinge, das ist auch immer wichtig, sich daran zu erinnern und ja, wenn es mal stürmisch wird oder vielleicht auch bald wieder werden sollte, dass man immer sich solche Dinge ja vor Augen hält und wirklich dann einen Kompass hat und eine Strategie. Wichtig ist trotzdem, glaube ich, immer bescheiden zu bleiben und es gibt ja diesen schönen Satz, also wenn du mit dem Teufel tanzt, dann veränderst du nicht den Teufel, sondern der Teufel verändert dann dich und das kann man vielleicht ja mit den Märkten auch so sehen. Man muss auch immer auf dem Boden bleiben und wenn irgendwann mal der Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, okay, es kann nur noch nach oben gehen und wir werden alle reich, dann ist vielleicht auch manchmal der Moment gekommen, um ein bisschen bescheiden zu sein. Es gibt ja mittlerweile auch das geflügelte Wort, ja, wenn du Screenshots von deiner Aktie machst und die verschickst, dann ist vielleicht auch mal ein guter Moment inne zu halten. Börse wird sich natürlich unter dem Strich von den ganz großen Dingen, von den Grundmechanismen wahrscheinlich nie ändern. Es ist eben emotionsgetrieben, Angst und Gier, das ist völlig klar. Die Bäume wachsen nie komplett in den Himmel. Es muss auch immer wieder Rückschläge geben. Und das spricht natürlich gerade für diejenigen, die so ein bisschen Kontrolle behalten wollen, das spricht dann natürlich auch für eine Cash-Reserve und dann auch mal für Gewinnmitnahmen. Klar, das kann man auf jeden Fall machen, um dann mal wieder günstiger nachzukaufen. Aber man muss das wirklich mit Strategie machen und nicht einfach mal so aus der Lameng und einfach nach Gefühl. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Dazu passt ein schöner Satz. Ich weiß nicht, von wem er ist, aber ich habe mir auf jeden Fall gemerkt, schau erst mal nach unten, bevor du nach oben schaust. Und zwar ist damit das Risiko gemeint. Ich entdecke jetzt eine ganz tolle Aktie und mal mir schon aus, oh, hier, das ist 10-Bagger, 100-Bagger, 50, 100, 1000, 10.000%. Also ich schaue erst mal nach oben. Mach mir aber keine Gedanken, was ist eigentlich, wenn es schief läuft? Also was ist eigentlich, wenn die Aktie vielleicht in einem Jahr bei Null steht, wenn es vor die Wand fährt, gerade natürlich bei Small Caps, bei Startups, wo das natürlich alles ein bisschen riskanter ist. Das nennt man Neglect of Probability. Das ist eigentlich auch so der Klassiker beim Lottospielen. Ich denke eigentlich nur an den Gewinn und schaue nach oben. Beim Lotto ist natürlich der Einsatz nicht so hoch, aber das ist immer, dass man ignoriert eigentlich so die Downside und schaut nur auf die Upside. Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Das ist auch so ein Klassiker zum Beispiel, der in meinem neuen E-Book vorkommt. Wie gesagt, gratis zum Download. Link findest du unten in der Beschreibung. Jetzt kommen wir nochmal zu unserem Liebling Dr. Andreas Beck. Von dem habe ich vor allem gelernt, dieses systematische, systemische Denken, dass die Börse ja eigentlich recht einfach ist, grundsätzlich die Mechanismen, aber der Börsenkosmos, der ist ein sehr komplexes System. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Also wenn A passiert, dann kommt eben oft nicht B raus, sondern nach A kommt B, C, D, E und dann kommt halt hinten vielleicht ein X oder ein Y oder ein Buchstabe, den wir noch nicht mal kennen, raus, weil eben sehr viele Akteure in diesem Kosmos drin sind, weil sehr viele Interpretationen stattfinden, weil überraschende Dinge kommen und Börse ist eben in diesem Fall keine Mathematik, auch wenn Dr. Respekt Mathematiker ist und es gibt eben so viele Dinge, die auch Leute falsch einschätzen. Klassiker ist zum Beispiel Zinsen. Da haben wir ja auch in den letzten Jahren erlebt, dass die Zinsen so schnell gestiegen sind wie noch nie. Das war ja für viele ein Grund zu sagen, ach, Aktien sind deswegen jetzt komplett am Ende. Also erstens hohe Zinsen, da dampft die Bewertung ein. Also da sind Aktien eigentlich ja völlig out. Dann hohe Zinsen, was macht das noch? Ja, Anleihen werden attraktiver. Die Leute werden nur noch Anleihen kaufen und keine Aktien mehr. Dass Anleihen attraktiver geworden sind, das ist natürlich richtig. Und es haben ja auch einige Anleihen gekauft. Gab es deswegen einen Crash? Nein. Und jetzt kommt eine Hammererkenntnis, die hat Andreas auch vor kurzem zum Besten gegeben. Das haben viele auch nicht auf dem Schirm. Zum Beispiel bei den großen Vermögensverwaltern. Was passiert? Höhere Zinsen, das heißt, man hat höhere Einnahmen, die sicher sind durch Anleihen und kann dadurch wieder kurioserweise mehr in Aktien investieren. Das sind zum Beispiel auch so Effekte, haben viele nicht auf dem Schirm. Einfach, die denken, A, höhere Zinsen, B, schlecht für Aktien. Und so einfach ist es halt meistens nicht. Und das ist so ein Klassiker für komplexes System. Ja, es gehört halt bei Börse wirklich mehr dazu. Und einfache Weisheiten sind oft sehr, sehr gefährlich. Kommen wir zu Bert Flossbach. Von dem habe ich sehr viel gelernt, was unternehmensspezifische Sachen betrifft. Und zwar gibt es da auch sehr viele Feinheiten. Wir haben gerade über Komplexität gesprochen. Die gibt es auch bei Unternehmen, bei denen man denkt, das ist doch völlig einfach. Stichwort Lebensmittel. Da hatte ich damals auch so einen Wow-Moment, dass es nämlich völlig unterschiedlich ist, zum Beispiel in den Emerging Markets in den USA, in Europa, große Lebensmittelgiganten, dass die ihre Preisverhandlungen dann unterschiedlich führen. Also in der einen Region macht man das einmal pro Jahr, in der anderen macht man das ständig, quartalsweise. Das war damals zum Thema Preissetzungsmacht. Das ist auch so ein Thema, was damals total gehypt wurde. Aber da sieht man auch, wie tief man da reingehen muss, wie genau man dann Unternehmen kennen muss und nicht einfach nur auf irgendeine Zahl hier gucken. Auch Stock-Based Compensations, etwas, was Bert Flossbach immer wieder betont hat, wo man als Anleger schon mal drauf schauen sollte, wer sich da seine Gewinne schön rechnet und wer es da komplett übertreibt und wer da vielleicht ja ein bisschen sauberer unterwegs ist. Gerade bei den Tech-Konzernen hat er das ja immer wieder angeprangert. Also das sind auch sehr viele Details. Da konnte ich auch sehr, sehr viel lernen. Stock-Based Compensation ist noch ganz kurz als Ergänzung vielleicht. Das sind dann die Mitarbeiteraktien, also die Vergütung der Mitarbeiter durch Aktien, was dann eben teilweise schön gerechnet wird in den Bilanzen. Also auch ein wichtiger Punkt. Und ja, auch ein Thema, sind wir wieder beim Thema Einfachhalten. Viele Finanzprodukte braucht man einfach nicht. Gerd Kommer ist auch immer jemand, der da Gott sei Dank mahnt, wenn wir auf geschlossene Immofonds und Co. schauen. Also ihr sollt euch immer überlegen, brauche ich solche Produkte wirklich? Im Zweifel nicht. Im Zweifel reichen Aktien, ETFs, dann natürlich noch andere Assets wie zum Beispiel Gold oder über Bitcoin kann man natürlich nachdenken. Aber irgendwelche komplizierten Finanzprodukte, ja, das sollte man im Zweifel bleiben lassen. Und da sind wir schon mal im klassischen Denkfehler, dass man denkt, investieren hat was mit Sammeln zu tun. Also ich muss möglichst alles irgendwie haben. Also bei ETFs habe ich ja sowieso dann eine breite Streuung. Deswegen brauche ich jetzt auch nicht hunderte ETFs und ich brauche auch nicht alle Faktorprämien. Also wenn ich mir denke, ach, jetzt habe ich hier Momentum und jetzt brauche ich noch Small Cap und jetzt brauche ich Value und jetzt brauche ich Quality. Und dann gibt es hier noch eine Strategie. Also dass ich wirklich meine, ich muss irgendwie alles abdecken. Und ich fand es auch immer stark von Markus Elsässer, dass er immer klar gesagt hat, er investiert nicht in China, weil er hält das einfach nicht für notwendig, auch natürlich begründet, zum Beispiel fehlende Transparenz, Aktionärsrechte und so weiter und so fort. Also man muss nicht überall investieren. Man braucht nicht tausende Aktien, man muss auch nicht in jedes Land investieren. Der Klassiker ist ja, ich schaue mir dann irgendwelche Länder an, die gut wachsen und dann kaufe ich mir hier noch ein ETF und dann brauche ich noch ein Vietnam-ETF und dann brauche ich hier noch Laos und ich brauche Osteuropa und ich brauche Skandinavien und ich brauche noch die Schweiz und ich brauche Österreich und was weiß ich alles. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist dann auch etwas, was ich dann unter dem Strich, wenn ich alles habe, habe ich dann unter dem Strich auch nichts. Und man kann auch auf Sachen einfach verzichten, wie zum Beispiel China. Man muss nicht in China investieren. Man kann natürlich auch eine andere Meinung haben. Es gibt viele, die sagen, man muss. Klar, kann man so auch sehen. Aber man sollte sich da bitte auf keinen Fall verrückt machen. Kommen wir nochmal zu Gerd Kommer, der ja gerne auch Tricks der Finanzindustrie aufdeckt. Da gibt es viele kleinere Tricksereien. Das fängt bei der Rendite an. Also das haben wir vor kurzem auch schon besprochen hier auf dem Kanal. Ist auch in meinem E-Book. Das könnt ihr da nochmal genauer nachlesen mit einfacher und relativer Rendite. Also da kann man leicht tricksen oder auch das sogenannte Index-Sampling. Da müsst ihr auch aufpassen, wenn euch irgendjemand was verkauft für teuer Geld. Und dann ist das eigentlich, sagen wir mal, ein besserer oder schlechterer ETF. Also man versucht einen Index irgendwie nachzubilden in einem Fonds zum Beispiel und verlangt dafür dann richtig hohe Gebühren. Da sollte man auch immer kritisch sein. Genauso Survivorship Bias ist ein Klassiker. Also ich schmeiße zum Beispiel viele Fonds auf den Markt und ja, ich bespreche dann nur die, die gut laufen. Die, die schlecht laufen, die sind entweder schon vom Markt verschwunden oder werden ignoriert. Also das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und Gerd Kommer mahnt ja auch immer vor dem sogenannten Guru-Investing. Vor Jim Simons hat er nicht gewarnt, aber er hat das mal, finde ich, in ein Licht gerückt, das auch wichtig ist. Das war ein grandioser Investor, dieser Medallion Fund war super erfolgreich, aber es gab eben auch andere Fonds im Unternehmen und ja, die werden dann eben nicht beachtet. Man muss sich auch mal fragen, ist das überhaupt investierbar? Ist das nachahmbar für Privatanleger? Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, dass man so etwas berücksichtigt. Kommen wir noch zu Markus Elsässer. Der hat eine Kennzahl schon vor vielen Jahren immer genannt, vor der er warnt, und zwar das EBITDA. Also das sollte man auf jeden Fall auch mit Vorsicht genießen. Allgemein Unternehmen, das immer nur darauf verweist, da sollte man schon mal sehr, sehr aufpassen. Da kann man natürlich Sachen sehr schön rechnen. Und auch ein wichtiger Aspekt, klingt banal, ist aber, glaube ich, auch etwas, worauf man schauen sollte. Er hat immer gesagt, schaut bei den Unternehmen auf die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, dass da ordentlich investiert wird und auch Ausgaben fürs Marketing, dass das nicht zu kurz kommt. Dann noch kurz eine Erkenntnis, auch vor kurzem Rainer Zittelmann hat das nochmal sehr schön herausgestellt. Und zwar sind wir jetzt gerade beim Thema, was ich angesprochen habe, man muss in alles investieren und hier ist was spannend und da ist was spannend. Das Thema Bruttoinlandsprodukt spiegelt sich oft sehr, sehr schlecht im Aktienmarkt wider. China ist ja auch ein schönes Beispiel in den letzten Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt ist ganz stark gewachsen, die Wirtschaft in den letzten 20 Jahren gigantisch. Der Aktienmarkt war es eher nicht, deswegen muss man auch aufpassen. Man liest viel und es gibt viele spannende Länder und viele spannende Unternehmen und Märkte. Aber die Frage ist halt, was kommt am Ende dabei raus? Dann kommen wir noch zu einem wichtigen Aspekt. Da kann ich auch viele Experten nennen, ob das jetzt Volker Hellmeyer ist, ob das Andreas Beck ist oder auch vor allem Robert Halber, auch einer meiner Lieblinge, auch noch mit natürlich ordentlich Entertainment-Charakter, immer die Geldflüsse beachten. Also wo wird Geld reingepumpt? Volker Hellmeyer nennt das auch gerne politische Ökonomie. Ein schönes aktuelles Beispiel ist ja der Inflation Reduction Act. Also wie viel wird investiert? Wo steuert die Politik hin? Und das kann ich dann gut oder schlecht finden. Ich bewerte das jetzt ganz neutral. Auch wenn es schlecht ist, ich muss eben damit leben und muss mir als Investor anschauen, wo fließt das Geld hin? Drucken die Notenbanken im Zweifel? Robert Halber sagt ja immer schön, ja, wo die Not am größten ist, da sind die Notenbanken am nächsten. Und das sind auch ganz wichtige Dinge, die man als Investor auf jeden Fall beachten muss. Oder so wie es Horst auch gerne sagt, bei den USA, die haben eben einen entscheidenden Vorteil, sie haben Flugzeugträger. Also das ist zum Beispiel auch immer ein Vorteil sicherlich für den Dollar, ja, den vielleicht andere nicht haben. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende noch ein bisschen zu Soft Skills und zu Inspiration. Und da auch nochmal von Bert Flossbach eine große Inspiration. Die sprechen ja mit sehr vielen Unternehmen und er hat gemeint, da muss man wirklich sich anschauen, ja, wem kann man vertrauen, wer übertreibt, wer untertreibt. Also dass man wirklich sozusagen ein Psychogramm erstellt und wirklich sich anschaut, mit wem sprechen wir da und wie können wir den einschätzen. Das ist, glaube ich, fürs Investieren wichtig, aber auch generell fürs Leben ein guter Tipp. Also wie bewertet man Aussagen von Menschen? Und gerade da sind wir beim Thema Insider, da solltet ihr auch immer aufpassen. Also Insider können euch natürlich einen absoluten Schwachsinn erzählen. Nur weil ein Insider euch was erzählt oder vorgibt, ein Insider zu sein, solltet ihr das noch nicht blind nachmachen. Und gerade bei Insider-Käufen und Verkäufen, also Insider-Verkäufe können viele Gründe haben, zum Beispiel, dass ein Insider einfach ja, Kasse machen möchte. Insider-Käufe sind vielleicht schon ein besserer Indikator, auch vorsichtig sein, aber nur weil Insider verkaufen, zu sagen, oh, die wissen etwas, was wir nicht wissen, ja, das zeigt sich, dass das eigentlich auch kein verlässlicher Indikator ist. Genauso wie, das habe ich vorher vergessen, beim Thema Bernecker schlechte Stimmung. Es hat sich auch sehr schön gezeigt, das Gegenteil, wenn die Verbraucherstimmung im Keller ist, das war eigentlich meistens ein sehr guter Zeitpunkt, nicht um zu verkaufen, sondern um zu kaufen. Und eins möchte ich mal festhalten, man kann wirklich von jedem etwas lernen, auch von jedem Experten, von dem einen mehr, von dem anderen weniger, von dem einen mehr inhaltlich, von dem anderen vielleicht, wie man sich gut selbst darstellt, wie man gutes Storytelling betreibt. Und man kann natürlich auch von Experten oder wie wir sie nennen wollen, Leute, die ja Aufmerksamkeit haben, die eine Reichweite haben, die eine Bekanntheit haben, kann man natürlich auch lernen, wie man es nicht macht. Da sind wir bei diesem schönen Prinzip Via Negativa. Also es gibt ja auch schöne Kontraindikatoren. Das ist, finde ich, auch immer eine gute Sache. Also man kann sich an Leuten orientieren, die Track Record haben, wo man weiß, die können was, denen vertraue ich, die haben was auf dem Kasten. Genauso kann man es natürlich andersrum machen. Also man kann sich von jedem etwas abschauen, von dem einen, wie man es macht und von dem anderen vielleicht, wie man es nicht macht. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Thomas Middelhoff, den habe ich auch mal vor einigen Jahren interviewt, der hat einen Satz gesagt, geh nicht mit den großen Hunden pinkeln. Das hat er damals gehört, als er sich wirklich die Luxusvilla in Saint-Tropez gekauft hat. Der hat ja über 100 Millionen Euro Vermögen, ist dann im Knast gelandet wegen Untreue, hat alles verloren. Und er hat damals damit gemeint, ja, er ist mit den großen Hunden pinkel gegangen. Er hatte zwar sehr viel Geld, aber die anderen hatten halt noch mehr Geld. Und das zeigt, über die Verhältnisse leben, selbst wenn ich mich dumm und dämlich verdiene, wenn ich mit Leuten mithalten will, die halt dann vielleicht 5 oder 10 Milliarden haben, dann kann es schnell teuer werden. Und da sind wir auch bei einer Erkenntnis. Martin Hackler, Rainer Zittelmann und auch natürlich Gerd Kommer. Reich werden ist eine Sache, reich bleiben ist eine ganz andere Baustelle. Und Gerd Kommer erzählt das ja auch immer sehr schön von Mandanten, die viel Geld haben, die erfolgreiche Unternehmer waren, die dann aber keine guten Investoren sind, weil die halt sagen, ja, ich hier 30-40% pro Jahr, das habe ich ja als Unternehmer auch locker gemacht. Das ist ja lächerlich jetzt hier so ein ETF mit 5 oder 6 oder 7 oder 8%. Also Selbstüberschätzung auch gefährlich und auch wenn man in einem Bereich gut ist, dann zu meinen, man ist in allen Bereichen gut, auch ein ja, Denkfehler, der schnell nach hinten losgehen kann. Abschließend möchte ich mit Martin Hackler, der sagt immer einen sehr schönen Satz, das Leben ist keine Generalprobe, also macht euch ein schönes Leben, gönnt euch auch was. Investieren ist wichtig, sparsam sein, auch nicht verschwenderisch. Aber ja, das Investieren ist auch nicht der Sinn des Lebens. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig. Und das kann man nicht oft genug betonen. Reich zu sein mit 60, 70 oder 80 ist schön. Aber wenn man bis dahin nichts erlebt hat, dann ist man auch ein ziemlich armer Mensch. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wenn euch der Real Talk gefällt, das Format, gerne Daumen nach oben. Mir macht das großen Spaß und da wird dann auch noch einiges kommen, wenn ihr das sehen wollt. Kanal gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und wie gesagt, das E-Book gratis zum Download unten in der Beschreibung. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.